Guten Morgen, danke vielmals für die Einladung. Der Thomas hat mich gefragt wegen dem Kanzeltausch und dann haben wir eben den Termin abgemacht, das ist jetzt schon länger her. Aber ich komme auch immer gerne zu euch, wieder mal Besuch machen. Und es verbindet ja uns mittlerweile noch etwas intensiver, als als ich das letzte Mal da war, weil in dieser Zwischenzeit haben ja quasi... Wir haben ja die Jungschar und jetzt haben wir quasi zusammen, beide Gemeinden zusammen die Jungschar. Und Murers tünt das Team betreuen und die haben da sehr aktive Leiter, motivierte. Und die sind natürlich noch motivierter, wenn ihr sagt, ja, wir können helfen, ist super, wir haben Zeit. Das würde natürlich das, das Motivationslevel natürlich dann enorm steigern. So. Ja, ich bin nicht so viel beschäftigt. Ich muss das jetzt vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Weil auch die Predigten, die da denn alle sind, die habe ich ja nicht in einem Jahr gemacht, sondern die sind über Jahre entstanden. Ich bin gar nicht so viel beschäftigt. Das ist eine Sache, mit Predigten hat man immer das Gefühl, die sind rund um die Tour beschäftigt. Bei mir ist das offenbar nicht so. Es ist eigentlich ausgegangen, ist unser Gespräch, weil ich ja bald mal pensioniert werde, was ich denn mache. Ob ich mich wirklich pensionieren lasse? Ja, ich lasse mich pensionieren. Und dann habe ich gesagt, dann tue ich vielleicht auch noch, ich würde gerne noch predigen oder mal etwas schreiben, aber zum Predigen muss man eingeladen werden. Genau. Und dann ist eben das Beispiel, wir haben ja die Predigten von mir, das tue ich jetzt kurz sagen, dass das klar ist, dass das einen falschen Eindruck von mir hat. Das ist jetzt Wahnsinn, was der alles macht. Wir haben vor Jahren ist ein Ehepaar zu unserer Gemeinde gekommen, in Gottesdienst, wo sie Ärztin ist und ein Praktikum gemacht hat am Spital. Und der Mann ist Informatiker. Und dann sind die zu unserer Gemeinde gekommen und dann haben ihm meine Predigten offenbar gefallen und er hat eine Plattform, wo er alle Predigten auch von anderen auflässt. Und dann hat er, ich habe schachtelweise, früher hatten wir noch Kassetten gehabt, schachtelweise Predigten gehabt von mir, er hat alle Predigten genommen, hat alles digitalisiert und alles auf die Webseiten hochgeladen. Und seitdem sind alle Predigten, auch die neuesten, sind alle da oben mit Manuskript, mit PowerPoint, mit allem drum und dran. Der macht das, ich schicke dem das einfach. Heute muss ich das nur noch hochladen. Früher ist der von Deutschland in die Schweiz gefahren, hat wieder Schachtel geholt, hat es wieder digitalisiert. So ist das gegangen und über die Schiene bin ich dann sozusagen zum Beispiel in ein Radio reingekommen. Ein Lobpreisradio in München hat meine Predigten dann ausgestrahlt. Durch das sind Leute in ehemaligen Ostdeutschland auf mich aufmerksam geworden. Sie sind auf die Plattform, haben den lutherischen, evangelisch-lutherischen Kirche, haben mich dann für die Bibelwoche eingeladen. Ich habe denen geschrieben, wissen die, ich bin Freikirchler und so, weil ich nicht wollte, dass die verschrecken, wenn die denken, und die haben gefunden, ja, sie wissen das schon, sie haben die Predigten gehört, das ist schon okay. Und jetzt bin ich dort schon das dritte Mal eingeladen. Und so noch an anderen Orten. Es ist eigentlich darum gegangen, so ein bisschen, wie geht es mit der Pension? Und das wäre so ein bisschen eine Schiene, die ich auch gerne machen würde, weil ich gerne natürlich das Wort Gottes weitergebe. Darum bin ich auch Pastor geworden. So, das nur da zu der Vielbeschäftigung. Das ist also alles über die Jahre entstanden. Aber es hat zum Teil lustige Begegnungen gegeben. Ich war mal an einem grossen Kongress von Willow Creek, sitze dort hinten. Und plötzlich bringt mir einer, fragt er, ja, wer sind Sie? Und gesagt, ich ja, oder hat den Namen gesehen, genau, man hat den Namensschild, ja. Bringt er mir Praline, ein Pastor. Dann sagt er, aber vielen Dank, ich höre immer deine Predigt. So gibt es noch ein paar interessante, nette Begegnungen. So, ich habe das letzte Mal schon gesagt, aber es ist ein bisschen länger her, ich habe ja ein kleines Büchlein geschrieben. Das heisst, das ist jetzt eigentlich auch einfach die Predigtreihe, die ich hatte, die ich jetzt auf so ein Büchlein ein Büchlein drucken lassen bei dem Conception Seidel Verlag. Das geht um das Thema Sünde. Und das Thema Sünde, finde ich, ist bei uns ein bisschen unterbelichtet. Wir reden alle, natürlich, Sünde ist wichtig, aber ich finde, wir haben ein bisschen verkorkste Einstellung zu der Sünde. Das heisst, wenn ich in einer Gemeinde sagen, dass wir uns jeden Tag mehrmals versündigen, dann sagen alle beschämt, ja, es ist tragisch, aber es ist ja so. Oder? Und wenn ich sage, es ist gar nicht normal, dass wir sündigen, sage ich, Das ist doch normal, wir sündigen doch immer. Es stimmt nicht. Es kann nicht stimmen. Und das habe ich in einer siebenteiligen Reihe habe ich das einmal geschrieben, weil ich habe das lange vor mich hingeschoben, weil das ein komplexes Thema ist. Ich könnte das gerne nachher kaufen. Es kostet 12 Franken. Angeschrieben ist es 50. Ich finde es viel zu viel. Ich weiß nicht, wie sie auf den Preis kommen, aber das habe ich nicht gemacht. Also gibt es für 12. Ich finde auch 12 noch viel. Ich habe schon Bücher gelesen, die dicker sind und besser, die günstiger sind. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Aber was schon... aber es ist ein unterbelichtetes Thema. Und für viele erleben die Befreiung, wenn sie das mal sich wirklich reflektieren, wie wir über Sünde reden, was Sünde ist. Ein Kapitel ist, bei Rot über die Straße ist das eine Sünde. Die meisten von uns sind schon mal bei Rot über die Straße gegangen. Oder? Wenn du der Meinung bist, dass das eine Sünde ist, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann muss ich dich fragen, warum hast du das gemacht? Und wenn du sagst, ja, das ist ja nicht so tragisch, dann hast du keine Ahnung davon, was eine Sünde ist. Weil wenn du wüsstest, was eine Sünde ist, würdest du nicht bei Rot über die Straße gehen, wenn das eine Sünde wäre. Ich gehe bei Rot über die Straße. Ich habe kein Problem mit dem. Gott glaubt auch nicht. Das soll ich da sagen. Sonst wäre es ja Sünde. Also. Ich tue es da innen erklären. Nur zum sagen. Jetzt weiss ich nicht, verstehen alle Dialekte oder soll ich Deutsch reden? Ich bin mich gewöhnt, Deutsch zu predigen. Ja, das mache ich schon. Bei uns machen wir das auch immer, weil wir viele haben, die nicht so gut Dialekt verstehen. Also, jetzt kommen wir zum Hauptteil. Das war jetzt alles. Zwei Frösche fielen in einen Rahmtopf. Sofort realisierten sie, dass sie ertrinken würden. Am Anfang strampelten sie wild im Rahm herum, um vielleicht doch noch den Topfrand zu gelangen. Aber vergebens. Sie kamen nicht vom Fleck. Alles schien absolut hoffnungslos. Einer von ihnen sprach es aus. Ich kann nicht mehr. Hier kommt keiner von uns raus. Und wenn ich sowieso sterben muss, wüsste ich nicht, warum ich mich noch länger abstrampeln müsste. Welchen Sinn macht denn das überhaupt? Aus Erschöpfung und Kampf in einer aussichtslosen Lage zu sterben. Sagt es, ließ das Paddeln sein und ging schneller unter, als man gucken konnte. Buchstäblich verschluckt vom dickflüssigen Weiß. Der andere Frosch, von hartnäckiger Natur, vielleicht auch ein bisschen ein sturer Dickkopf, sagte sich, keine Chance, aussichtslos, aus diesem Topf führt kein Weg heraus, trotzdem werde ich mich dem Tod nicht einfach so ergeben, sondern kämpfe bis zum letzten Atemzug. Bevor mein letztes Stündlein nicht geschlagen hat, werde ich keine einzige Sekunde verschenken. Er strampelte weiter und paddelte Stunde um Stunde auf derselben Stelle, ohne vorwärts zu kommen. Und von all dem Strampeln und die Beinchen schwingen, paddeln und treten, verwandelte sich der Rahm allmählich in Butter. Überrascht machte der Frosch einen Sprung und gelangte zappelnd an den Rand des Topfs. Und von dort aus konnte er fröhlich quakend und erschöpft nach Hause hüpfen. Es kann sich auszahlen, wenn wir nicht so schnell aufgeben. Manchmal ereignen sich unerwartete Lösungen, wie bei diesem Frosch, der ohne Aussicht auf Erfolg weiterkämpfte. Heute beschäftigen wir uns mit einer Frau, die diesen Kampfgeist zeigte. Sie gab beim ersten Rückschlag nicht gleich auf, beim zweiten nicht. Obwohl es absolut hoffnungslos war für sie oder schien. Sie kämpfte einfach weiter. Ja, Jesus reagiert meistens sehr überraschend, wenn er Menschen begegnet. Das sehen wir heute an der Begebenheit Als Jesus einer kämpferischen Frau begegnete. Wir lesen zuerst, was damals vor sich ging. Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 21 bis 28. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Dann kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger: Erfülle ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat: Herr, hilf mir, hilf mir. Jesus wehrt ab: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Ja, das stimmt, Herr, erwiderte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Und da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Jesus verließ ausgesprochen selten die jüdischen Gebiete. Einmal ging er, jetzt habe ich vergessen mit Schalten, das ist mein Problem. Einmal ging er trotzdem nach Syrien, in die Gegend von Tyrus und Sidon. Jesus wollte sich zurückziehen, vermutlich um sich etwas zu erholen. Aber Jesus war weit über die Grenzen Israels hinaus bereits bekannt. Jedenfalls erkannte ihn eine kananäische Frau aus jener Gegend, deren Tochter schwer erkrankt war. Sie lief Jesus hinterher und flehte und schrie: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Heile sie bitte, bitte, war die Botschaft an Jesus. Und obwohl Jesus das hörte, ignorierte er diese Frau. Jesus gab ihr keine Antwort. Er behandelte sie wie Luft. Da schrie eine Frau um Hilfe und Jesus kümmerte sich nicht um sie. Das ist doch sehr ungewöhnlich. Das ist gar nicht typisch für Jesus, oder? Das ist eigentlich ein Skandal. Doch diese Frau lief Jesus nach und schrie unbeirrt lauthals und endlos weiter: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Hilf mir! Den Jüngern wurde das langsam zu viel. Das war ihnen jetzt doch ein bisschen zu lästig. Wer hat schon gern jemanden im Nacken, der ständig einen in die Ohren schreit und brüllt? Die Jünger hatten kein Mitleid mit dieser Frau, aber sie wollten dieses lästige Geschrei endlich einmal beseitigen und baten Jesus: Jesus, erfülle doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Es ist so ekelhaft, immer jemanden im Rücken zu haben, der schreit und du reagierst nicht, hilf ihr doch, dann haben wir Ruhe. Jesus, verschaffe uns Ruhe, bitte. Sorg dafür, dass es endlich ruhig wird. Die Frau geht uns auf die Nerven. Für dich ist das doch kein Klacks. Hast du schon viele geheilt? Heil ihre Tochter. Und dann wird sie Ruhe geben. Wir halten das jetzt nicht mehr länger aus. Aber Jesus interessierte das Problem seiner Jünger nicht. Er wollte dieser Frau nicht helfen, weil er seinem Auftrag verpflichtet war. Und so erklärte er seinen Jüngern: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. Diese Frau gehört nicht zum Volk Israel, deshalb wollte Jesus ihre Bitte nicht erfüllen. Jesus ist der Messias, der Retter für das Volk Israel, von Gott, dem Schöpfer, gesandt. Das ist der Grund, weshalb Jesus die Grenzen Israels sehr selten überschritten hatte und wenn er sie überschritt, dann nur für kurze Zeit. Er wurde zum Volk Israel gesandt. Dort wollte er sich durch Wundertaten als Sohn Gottes zu erkennen geben, auch durch Wundertaten. Vermutlich hörte diese Frau, was Jesus seinen Jüngern sagte, aber sie ließ sich davon nicht beeindrucken. Ihr war eigentlich egal, ob der Wirkungskreis von Jesus eingeschränkt war oder nicht. Sie wollte ihrer Tochter helfen und sie wollte jetzt nicht einfach klein beigeben und aufgeben. Sie lief Jesus nach, holte ihn ein und warf sich vor ihm nieder und fleht: Herr, hilf mir! Jesus blieb hart. Sie hatte keine Chance. Er ließ sie mit den Worten abblitzen: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Punkt. Knallhart. Jetzt müsste der Frau klar geworden sein, dass es unmöglich war, von Jesus Hilfe zu bekommen. Er ließ sich von seiner Sendung zum Volk Israel nicht ablenken. Er hielt an seinem Auftrag fest. Jesus erlaubte auch seinen Jüngern nicht, als er sie aussandte, die Grenzen Israels zu überschreiten und dort zu verkündigen und Wunder zu tun. Er sagt ganz klar: Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels. Das ist meine Sendung. Und das ist eure Sendung, die dürft ihr nicht verletzen. Der Auftrag, den die Jünger zu erfüllen hatten, galt dem Volk Israel. Und sie handelten ja im Auftrag von Jesus. Jesus wüsste, würde er sein Wirken auf heidnische Gebiete ausweiten, könnte er seinen eigentlichen Auftrag nicht mehr erfüllen. Einerseits würde er von den Menschen in den Gegenden von Tyrus und wo er auch immer hinginge, überrannt, so wie er in Israel überrannt wurde. Alle wollten geheilt werden von ihm. Was aber noch viel schlimmer wäre: Er würde dadurch seine Sendung als Messias, der zum Volk Gottes Israel gesandt ist, unkenntlich machen. Die Juden könnten in ihm nicht mehr den Messias erkennen, den die Propheten angekündigt hatten, sondern vielleicht nur noch ein Wundertäter, der überall ein bisschen wirkt. Seine Sendung wäre nicht mehr erkennbar gewesen. Wie hätte Israel erkennen können, dass Jesus der Messias ist, wenn er sein Wirken auf andere Völker ausgedehnt hätte? Klar, können wir das verstehen. Aber es befremdet uns trotzdem irgendwie, dass Jesus gegenüber dieser Frau sich so abweisend verhält. Wie konnte er nur so schroff sein? Warum erbarmt er sich nicht über diese armen Frau? Auftrag hin oder her, er kann doch einmal ein Auge zudrücken. Jesus! Was wir hier sehen, will uns einfach nicht so wirklich gefallen. Ein Gleichnis, das wir nicht gerne lesen, auch nicht öffentlich. Wir haben lieber einen Jesus, der immer verfügbar ist, der sofort auf jede Bitte eingeht, einer, der unsere Wünsche erfüllt, ja, sie uns von den Augen abliest. Das erwarten wir von Jesus. Aber eben, Jesus lässt sich nicht einfach in unsere Vorstellungen und Wünsche hineinpressen. Es tut uns gut, wenn wir an diesem Beispiel sehen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir mit Jesus in Verbindung kommen können. In einer Diskussion erklärt ein junger Mann: Ich habe an Gott kein Interesse. Das ist eine typische Äußerung von Menschen, die nicht wirklich begriffen haben, wer Gott der Schöpfer ist. Sie gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass Gott an ihnen Interessen haben müsste. Sie meinen, Gott müsste froh sein, wenn sie sich einmal für ihn interessieren würden. Und dann, wenn sie das tun, sollte er dann schon bereitstehen und reagieren. Das ist die Arroganz von uns Menschen. Menschen, die so denken, denen müsste man sagen, es ist überhaupt nicht wichtig, ob du Interesse an Gott hast. Das ist nicht relevant. Viel wichtiger für dich ist herauszufinden, ob Gott eventuell Interesse an dir hat. Das ist die entscheidende Frage. Hat Gott Interesse an dir? Das ist wichtig. Wenn er nämlich kein Interesse hat, dann kannst du noch so viel Interesse haben an Gott. Es wird dir nichts bringen. Diese kananitischen Frau zeigte Jesus unmissverständlich, dass er kein Interesse an ihr hat. Vordergründig wenigstens. Sie gehörte nicht zum erwählten Volk Gottes. Es war nicht sein Auftrag, ihr jetzt zu helfen. Und er erklärte ihr den Unterschied zwischen dem Volk Israel und den Heiden mit einem nicht sehr schmeichelhaften Bild. Die Israeliten sind die Kinder und die Heiden sind die Hunde. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Wie Jesus hier reagiert, mag uns irritieren, aber es ist vielleicht auch heilsam für uns. Gott ist Gott und niemand wird je über Gott verfügen können. Auch wenn wir immer gern Jesus und Gott instrumentalisieren für unsere Zwecke und immer genau meinen, wir wüssten, was er will und was er nicht will. Gott ist Gott. Gott selbst entscheidet, über wem er sich erbarmen will. Gott kann schweigen, wenn er will, und er tut damit nichts Unrechtes. Gott kann Nein sagen, wenn er will. Gott kann uns schreien lassen und er kann schweigen. Auch wenn wir aufbegehren wollten, Gott ist und bleibt Gott. Umso größer ist das Wunder, dass er sich uns Menschen zugewandt hat. Das ist Gnade. Denn kein Mensch kann die Zuwendung Gottes verdienen, erarbeiten oder erzwingen. Es ist eine Bewegung Gottes zu uns Menschen hin. In Jesus Christus ist das wahr geworden. Und genau diese Begebenheit zeigt uns, wie groß das Wunder ist, dass sich Gott uns Heiden zugewandt hat, dass das gar nicht selbstverständlich ist, wie wir das immer meinen. Wie unglaublich groß seine Gnade ist. Nun, das war eine deutliche Abfuhr für diese Frau. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus ihr helfen würde, stand eigentlich bei null. Deutlich hätte es ja nicht sagen können. Zuerst sagt er nichts. Und dann sagt er, ich bin gesandt zu den Juden. Und dann bei der nächsten Intervention sagt er, und das Brot ist für die Kinder und ich werfe das nicht vor die Hunde. Also deutlicher zu sagen, du kannst es vergessen, kann man ja fast nicht. Ich hätte vermutlich aufgegeben und wäre enttäuscht weggegangen. Doch diese Frau gab nicht auf. Wie jener Frosch, sie strampelte weiter. Geistesgegenwärtig antwortete sie, das stimmt, Herr, das stimmt. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Was für eine schlaue Frau war denn das? Da muss man ja mal zuerst auf die Idee kommen, so etwas, da noch so eine Antwort zu finden. Ist das nicht verblüffend? Sie ließ einfach nicht locker. Ihr Verhalten erinnert mich an den Kampf Jakobs mit Gott. Als Gott ihn aufforderte, ihn loszulassen, ihn zu verlassen, krallte sich Jakob an Gott fest und sagte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Er ließ nicht los. Er ließ nicht locker. Und Gott segnete ihn. Vielleicht sind wir manchmal zu anständig, zu taktvoll, um wirklich an etwas festzuhalten. Vielleicht liegt das auch an unserer Mentalität. Umso wichtiger ist es, dass wir von Jakob und von dieser Frau lernen, nicht aufzugeben. Gott liebt offensichtlich solche Kämpfer. Selbst wenn Gott im ersten Moment nicht auf uns einzugehen scheint, Gott lässt es sich gefallen, dass wir insistieren und er ist bereit, auf unsere Wünsche einzugehen. Halt nicht immer nach dem Motto, ich habe es dir von den Augen abgelesen und ich gebe es dir jetzt gleich, sondern er will auch, dass wir mal sehen, wie wichtig uns dann auch wirklich etwas ist. Aber wichtig ist, dass wir, wenn wir kämpfen, richtig kämpfen. Paulus sagte zu Timotheus, wer einen Wettkampf bestreitet, erhält den Siegespreis nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Das wendet er ja an auf das geistliche Wachstum, auf den geistlichen Kampf. Der geistliche Kampf nützt nur etwas, wenn wir die richtigen Regeln berücksichtigen. Und von dieser Frau können wir mindestens 3 außerordentlich wichtige Regeln erkennen, die sie befolgte. Vermutlich unbewusst, aber sie waren doch wichtig. Erstens, anerkannte sie Jesus, was ich sehr erstaunlich finde, als Messias, als Retter der Juden. Herr, du Sohn Davids. Das kann nur jemand sagen, der ein bisschen eine Ahnung hat von der Prophetie und weiß, dass der Sohn Davids der Messias sein muss. Sie musste wissen, dass der Retter aus dem Geschlecht Davids hervorkommen musste. Sie sah in Jesus nicht einfach einen Wunderheiler, sondern den angekündigten Retter für das jüdische Volk und schlussendlich für alle Menschen, wobei, ob ihr das klar war, dass Jesus für jeden Menschen der Retter ist, weiß ich nicht. Aber sie spricht ihn richtig an und anerkennt ihn, bewusst oder unbewusst, als Sohn Gottes. Diese Frau wusste, an wen sie sich wandte. So ein direktes Bekenntnis hörte Jesus vom Volk Israel fast nie. Praktisch niemand in Israel, kein Jude hat ihn angesprochen als den Sohn Davids. Sie haben höchstens gesagt, ist das vielleicht der Sohn Davids? Das fragen sie. Aber diese Frau stellt nicht die Frage, bist du der Sohn Davids? Sondern sie ruft, du Sohn Davids. Sie weiß es. Zweitens akzeptiert sie ihre Stellung. Jesus sagt, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Diese Frau hätte sich über diese diskriminierende Bemerkung grün und blau ärgern können. Heute würde man Jesus des Rassismus bezichtigen. Sie hätte sich beklagen können, dass er ihr das so direkt sage und sie damit in ihrer Würde verletzen würde und er schließlich ihr Volk herabgewürdigt hätte. Und das schickt sich doch nicht. Doch diese Frau akzeptierte ihre Stellung, die Jesus ihr gab. Sie gehörte nicht zum Volk Israel und sie wusste, dass sie deshalb kein Anrecht auf Hilfe hatte. Sie gab Jesus in seiner Beurteilung Recht und antwortete, ja, das stimmt, Herr, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Das ist doch eine ganz erstaunliche Antwort. Was für eine gescheite und demütige Frau. Wie heilsam wäre es für viele Menschen, wenn sie bereit wären, das Urteil Gottes über ihrem Leben anzunehmen, statt sich dagegen zu wehren. Kein Mensch ist vor Gott gerecht. Doch viele Menschen ärgern sich lieber darüber, dass die Bibel sagt, dass wir Sünder sind. Was? Wir Sünder? Nein! Wir sind doch Menschen, die gut sind in ihrem Kern. Nur das Außenrum ist ein bisschen ein Problem. Aber der Kern sind wir gut. Nur die Frage ist, wenn wir im Kern gut sind, warum ist dann das Rundherum faul? Diese Logik habe ich bis jetzt noch nie begriffen. Aber wir wehren uns. Was die Bibel sagt, stimmt nicht. Wir sind doch keine Sünder, wir sind doch gute Menschen und so weiter. Wir haben einfach ein paar Probleme. Aber wenn wir so gute Menschen wären, brauchten wir keine Polizei, wir brauchten kein Militär, es gäbe kein Verbrechen, kein Missbrauch, überhaupt nichts. Schön wäre das, wenn wir so gut wären. Doch die Wirklichkeit ist eine andere. Jeder ist ein Sünder, Paulus sagt, sie sind allesamt Sünder unter dem Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Es wäre also besser, wir würden dieses Urteil über unserem Leben akzeptieren und unsere Sünde Gott bekennen, wie Johannes in seinem Brief erklärt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Würden wir uns nicht wehren, sondern uns zu unserer Schuld bekennen, würde sich Gott uns gnädig erweisen. Interessanterweise taten das zur Zeit, als Jesus lebte, viele Juden, die von den religiösen Juden verachtet wurden. Lukas berichtet, und das finde ich eine der schönsten Beschreibungen, um was es geht bei einer Bekehrung, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer gaben Gott in seinem Urteil Recht. Das ist das, was uns Menschen so schwer fällt, jemandem Recht zu geben. Und schon gar nicht Gott. Aber sie gaben Gott Recht. Das ist eine unglaublich tolle, kurz und knappe Bezeichnung von dem, was Bekehrung meint. Ich gebe Gott Recht und ich sage, so wie ich das Leben verstanden habe, war es nicht recht. Ich habe ein falsches Verständnis vom Menschen gehabt, ein falsches Verständnis von Gott und jetzt gebe ich Gott Recht. Und als drittes appelliert diese Frau an die Gnade Gottes. Sie wusste, dass sie kein Recht hätte, die Hilfe von Jesus in Anspruch zu nehmen. Sie konnte nur an sein Erbarmen appellieren. Herr, hilf mir! Erbarme dich, Sohn Davids! Immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Mit anderen Worten, Jesus, ich will niemanden verdrängen, niemandem etwas wegnehmen. Deine Kinder sollen das Brot bekommen, sie sollen an diesem Tisch sitzen. Ich möchte einfach etwas, ein bisschen von dieser Gnade abbekommen. Ich muss nicht am Tisch sitzen, mir reichen die Brotkrumen, die runterfallen. Da hat dir ja Jesus auch ein bisschen eine Vorlage gegeben, dass er die Brotkrumen runterfallen lässt, oder? Das ist auch nett von Jesus. Du bist gegenüber deinen Kindern dermaßen großzügig, dass für uns Heiden noch genug Brotsamen übrig bleiben, sagt sie im Grunde genommen. Und nun staunt Jesus über den Glauben dieser Frau. Solchen Glauben sah er selten, fast nie im Volk Israel. Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Jesus erbarmte sich über diese Frau, obwohl er sich auf heidnischem Boden befand und obwohl diese Frau keine Jüdin war. Der Glaube sprengt eben alle Grenzen. So war es immer, schon im Alten Testament. Deshalb finden wir im Stammbaum von Jesus Frauen, die aus heidnischen Völkern stammen, zum Beispiel die Prostituierte Rahab oder die Moabiterin Ruth. Durch den Glauben wurden sie zu Menschen, die unter Gottes Segen standen. Sie wurden von Gott begnadigt. Nun hatte Jesus seinen Auftrag aufgegeben, an dem er zuerst so unerbittlich festgehalten hatte. Wurde er sich selbst untreu? Hätte er jetzt eigentlich bei seiner Entscheidung bleiben müssen und ihr nicht helfen? Nein, er hätte nicht hart bleiben müssen. Jesus machte hier deutlich, dass das Prinzip der Gnade über dem Prinzip der Erwählung steht. Volk Israel erwählt, die Heiden nicht das erwählte Volk, aber wenn jemand glaubt, ihn erkennt als den Messias, dann wird auch er die Gnade Gottes bekommen, obwohl er nicht erwählt ist, zum erwählten Volk gehört. Diese Lektion musste auch Petrus lernen, denn die ersten Christen waren mit jüdischem Hintergrund, die gingen davon aus, dass das Evangelium, das, was Jesus für uns getan hat, eigentlich nur für ihr Volk gilt. Petrus musste dann eine Lektion lernen, könnt ihr dann nachlesen noch, ich schaue auf seine Einsicht. Plötzlich sieht er, als er sieht, dass Heiden zum Glauben kommen, wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keinen Unterschied macht, zwischen den Menschen macht. Er fragt da nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. So. Jesus wollte in Syrien keinen Heilungsfeldzug durchführen, wenn aber ein Mensch an ihn glaubt, ihn als Retter und Messias des Volkes Israels erkennt, kann Jesus nicht mehr anders. Es ist dann egal, aus welchem Volk, an welchem Ort und von welchem Geschlecht ein Mensch ist. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und damit hat Jesus auch dort schon ein Zeichen gesetzt, dass sein Horizont schlussendlich doch über die Grenzen Israels geht. Natürlich wusste Jesus, dass sein Leben und Sterben weit über Israels Grenzen hinaus Bedeutung haben wird. Sonst hätte er den Jüngern nicht den Auftrag gegeben, das Evangelium über die ganze Welt zu verbreiten. Geht zu allen Völkern und macht zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade sprengt alle Grenzen. Jeder Mensch, der zu Jesus kommen will, wird bei Jesus Annahme und Aufnahme finden. Ob jemand zum erwählten Volk Gottes gehört oder nicht, ob Frau oder Mann, ob Kind oder Erwachsener, wer auch immer. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. So verbreiten wir doch diese frohe Botschaft. Eine Botschaft, die alle Grenzen sprengt und die Menschen rettet. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort, das du uns gegeben hast und ja, für die vielen Ereignisse, die wir darin finden. Und Herr, auch jetzt diese Geschichte, wo du, Jesus, dieser Frau begegnet bist, die uns zuerst ein bisschen verblüfft, wie du dich da verhältst, aber wir doch Wichtiges darin erkennen können, dass du Gott bist. Und dass du sagst, was geschieht und was nicht geschieht. Und dass nicht wir Menschen dir vorschreiben könnten, was du zu tun hast und was nicht. Aber du hast uns auch gezeigt, dass über alle Grenzen hinaus du gnädig und barmherzig bist, wenn Menschen sich vor dir demütigen. Und wenn sie dich anerkennen als der, der du bist. Der Herr über allen Herren und König über allen Königen. Ich bete dich an. Amen.